Hey, wir sind
Katrin, die meisten kennen mich unter dem Spitznamen Kathi.
Und Sarah mit Österreich What the Fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Wir haben natürlich einen Fahrplan für unseren Podcast. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise, den geheimen Leidenschaften und Hobbys der österreichischen und deutschen Prominenz an gescheiten und interessanten Menschen, für die sie eher nicht so bekannt sind. Heute ist Julia Rabinowitsch bei uns zu Gast. Julia, du bist laut deiner Wikipedia-Seite eine österreichische Schriftstellerin, Kolumnistin, Dramatikerin, Malerin und Dolmetscherin. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen oder würdest du das so unterschreiben?
Ich würde sagen ja, aber unter Vorbehalt, weil ich jetzt schon ewig lang keine Theaterstücke mehr geschrieben habe. Das heißt, die Dramatikerin rutscht langsam ins Out. Und das Malen ist bereits fast ganz dort, weil ich auch seit Jahren nicht mehr gemalt habe. Wie soll ich sagen, ich empfinde mich zwar in Stückchen als Malerin, aber nicht so intensiv, wie ich mich als Autorin empfinde. Als Dolmetscherin empfinde ich mich prinzipiell immer, aber ich arbeite im Moment auch nicht mehr als Dolmetscherin. Wobei ich es ehrenamtlich immer wieder trotzdem mache, auch wenn ich sage, ich mache es nicht mehr. Aber beruflich mache ich das in dem Sinne nicht mehr. Das heißt, man kann das eh alles stehen lassen, aber ich würde mich vor allem als Autorin wahrnehmen und Kolumnistin im Augenblick. Das kann sich alles wieder ändern. Ich habe da gar nichts dagegen.
Bist eine wandelbare Persönlichkeit sozusagen. Es muss ja nicht alles zu jedem Zeitpunkt immer wahr sein.
Ich will ja jetzt quasi keine falschen Assoziationen wecken, aber ich habe mich irgendwie immer mit den Barberpapas identifiziert, sowohl von der Figur als auch von dem Gehabe. Und ich finde das sehr schön, weil die sich immer wieder neu geschaffen haben, obwohl sie dann im Endeffekt trotzdem alle die kleinen Knubbel geblieben sind, die sie eigentlich waren. Das finde ich sehr interessant. Nämlich die Wandelbarkeit, aber die kehren immer zu ihrem Ursprung zurück im Endeffekt. Und bei mir weiß ich nichts. Ich glaube, das macht wieder einen Unterschied zu den Barberpapas aus. Ob ich wieder ganz die werden möchte, die ich ursprünglich war, glaube ich eigentlich eher nicht.
Und wenn ich dich jetzt so anschaue, bist du auch eigentlich eher so echt und nicht so gezeichnet. Also nur kann ich jetzt... Für unsere
Podcast-Leben.
Okay, aber du bist kein Cartoon, sondern du bist ziemlich echt.
Ja.
Ich glaube, das unterscheidet dich auch von den Barberpapas.
Schon langsam könnten wir uns in einen Gaming-Podcast umwandeln, eigentlich, so oft wie wir Gaming als Thema haben. Und es ist... Das ist auch was uns drei jetzt verbindet. Julia, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass Gaming für dich sowas wie ein Hobby ist, beziehungsweise was zur Kontemplation.
Ja, das ist meine Art, nicht unter der Weltlage zusammenzubrechen und kein Burnout durch Schreiben zu bekommen. Es ist ein Seitensprung weg in eine andere Realität. Und das inspiriert mich auch spannenderweise immer wieder retour in die Arbeit. Als ich dazwischen ich geschrieben habe, habe ich intensivst The Witcher gespielt. Und da gibt es ja auch diese Wälder, durch die er streift. Und die haben mich auf diesen Wald gebracht, in dem Madina dann wandelt in ihrer Fantasie. Ich habe dann wirklich ganz bewusst mich durch diesen Wald bewegt und habe mir gedacht, ich werde jetzt diese Gefühle mitnehmen, die ich da empfinde. Wobei ich war gnädig, weil als Witcher am Anfang vor allem wirst du ständig gekillt in diesem Wald. Das wollte ich meiner Protagonistin gerne ersparen.
Aber das ist gleich die nächste Frage. Was spielst du?
Ich spiele. Also damit ich fasziniert bin und wirklich weiterspiele, muss die Geschichte hervorragend sein. Ein Gaming-Experience quasi mit toller Grafik und einer Schrottgeschichte interessiert mich nicht weiter. Ich bin dann zuerst von der Grafik vielleicht fasziniert und dann relativ schnell verabschiede ich mich aus dem Ganzen. Das ist so, wie wenn man einen wahnsinnig schönen Menschen trifft. Und dieser Mensch kommt einem so umwerfend spannend vor, weil er einfach so interessant aussieht. Und wenn dann nichts dahinter ist, dann verschüsse ich mich ja auch. Insofern ist es bei den Games nicht anders eigentlich. Wie du siehst, ich und die Games bauen eine sehr intime Beziehung miteinander auf, finde ich. Ja. Also, wobei ich nehme auch eine teilweise lästige Grafik in Kauf, wenn die Geschichte hervorragend ist. Eines meiner Lieblingsspiele lange Zeit war The Dark Project mit dem Dieb als, mit Garrett, dem Dieb. Das ist schon ein sehr altes Spiel und ich habe es bereits als altes Spiel zu spielen begonnen. Da hat die Grafik echt hinter der Geschichte hergehinkt. Aber die Geschichte war so faszinierend. Mich hat sehr lang kaum etwas so abgeholt, wie diese wirklich spannende, interessante, sehr zwielichtige, im wahrsten Sinn des Wortes, und auch sehr ambivalente Geschichte. Dieses Gut und Böse ist dann nicht so eindeutig und funktioniert gut in diesem Spiel, vor allem im letzten Teil, Deadly Shadows heißt das. Also da hat man mich abgeholt, da ging es auch um Glyphen und um eine geheime Bibliothek und alles, was so eine Autorin braucht, um sich richtig schön hineinfallen zu lassen. Die Grafik war halt ziemlich Schrott. Das, was mich jetzt total fasziniert hat und was sich echt unterschieden hat zu meiner Vorliebe für eher fantastische Dinge, das Spiel, in dem ich mich jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr befunden habe und es immer wieder von vorne begonnen habe, weil ich so fasziniert von dieser Genauigkeit war, war Kingdom Come Deliverance 2, also die Fortsetzung. Das Kingdom Come Deliverance 1 hat mich schon ziemlich vom Hocker gerissen, aber dieser zweite Teil war rein vom Erzählerischen so perfekt, so gut. Weil es ist sehr schwer, mich als Autorin zu überraschen. Ich weiß meistens die ersten paar Hints, die jemand in der Geschichte setzt, damit er sie später so oder so entwickeln kann, die erkenne ich ja sofort. Also ich weiß die Methoden, wie man sowas vorbereitet. Das heißt, ein Spiel, das mich so überrascht, ist ein wirklich gutes Spiel und ich war ständig überrascht. Man spielt zwar einen Mann durchgehend, man hat keine Möglichkeit, einen anderen Charakter zu spielen, außer diesen Schmiedejungen, der außerdem noch dazu der illegale Sohn eines Adeligen ist. Aber es ist historisch sehr korrekt, sehr interessant dadurch auch, weil ich mich mit der böhmischen, mährischen Geschichte 0,0 beschäftigt habe. Und das war sehr, sehr spannend, in dieser Realität plötzlich aufzuschlagen im Mittelalter und es so real zu empfinden, die schaffen das so sehr, dass du zu dieser Person wirst im Verlauf des Spieles. Dass du auch gar nicht mehr daran zweifelst, du bist jetzt Heinrich, der Schmiedejunge. Und durchstreifst eben ein kriegsgeschütteltes Land, kommst in die Urintrigen bei Hofe hinein und so weiter. Und das alles sehr, sehr realistisch. Mit sehr spannenden, sehr unterschiedlichen Charakteren. Also mit sowas kann man mich komplett fesseln. Total.
Hast du dir überlegt, wäre das nichts für dich, so Plots schreiben? Für das wäre doch legendär, oder?
Ich habe es mir überlegt. Es würde mich auch reizen, total. Ich habe es mir wirklich überlegt, jetzt schon mehrfach. Mein Problem ist nur, ich habe ein Buch, das jetzt rauskommt. Ich habe ein Buch, das ich jetzt im Jänner abgeben muss. Ich habe zwei unfertige Romane in meiner Schublade liegen, die ich auch noch abschließen will. Und eine Idee, die ich noch gar nicht angefangen habe. Okay. Ich glaube, ich schaffe das einfach derzeit nicht.
Ich verstehe.
Du sammelst Projekte in schreiberischer Form, wie andere Leute Häkelprojekte sammeln, das wir letztes Mal hatten.
Ich bin sehr, was Romane anbelangt, bin ich sehr promiskuitiv. Also ich bin, wie soll ich sagen, immer für eine Viel-Ehe an meinen Büchern gleichzeitig.
Schreibst du dann auch an allen gleichzeitig oder wie funktioniert das?
Nein, das schaffe ich nicht. Ich habe, wenn ich nicht die Kolumnen nebenbei habe, und ich habe jetzt relativ einiges nebenbei, wenn ich das nicht hatte, dann habe ich zwei Bücher gut parallel schreiben können, weil ich, wenn ich mit einem nicht weitergekommen bin, einfach aufs andere umgestiegen bin. Dazwischen ich und die Krötenliebe habe ich parallel gemacht. Und das war nicht zu deren Schaden, das war gut. Es hat mich vor einer Schreibblockade ganz gut bewahrt. Aber ich habe dann bemerkt, mit höherem Aufkommen von auswärtigen Aufträgen, und die muss man annehmen als Autorin, weil man einfach nicht weiß, wie das nächste Jahr aussehen wird. Also man muss nicht natürlich, aber meistens sagt man nicht nein. Und wenn die Aufträge dazu noch spannend sind, dann macht es einem auch wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Also ich hatte jetzt zwei Dinge, die mich wahnsinnig aus dem Roman jetzt rausgerissen haben, extrem. Aber sie waren beide so interessant und das Projekt so schön, dass ich da nicht Nein sagen konnte, einfach weil es urschade gewesen wäre, darauf zu verzichten. Also eins ist jetzt im Schauspielhaus im November oder Oktober, um Himmels Willen. Ich glaube November. Ich muss noch mal schauen, bevor ich einen Blödsinn sage, vielleicht im Oktober. Ah, ich weiß es jetzt nicht. Ich müsste nachschauen. Ich weiß nur, dass ich jetzt schon fertig sein müssen und ich bin fertig. Da geht es um so eine Art Performance oder Vorträge von Kollegen, von verschiedenen Kollegen, die ich sehr schätze, und von mir im Schauspielhaus. Und das Ganze heißt Entpört euch. Und ich finde, da hat man mich ein bisschen falsch dazu eingeladen, weil ich empöre mich halt recht gerne. Und ich wollte aber trotzdem gerne einen Text dazu schreiben. Und mein Text wird jetzt heißen, Herr Karl geht online.
Oh mein Gott.
Yeah.
Ah. Oh mein Gott.
Yeah.
Ich liebe den Titel oder, schon.
Ja, das ist großartig.
Aber erzähl, was
Herr Karl geht online oder die Implosion einer Flatulenz. Das ist der zweite Titel dazu.
Aber sag mir, wie bist du zu diesem großartigen Titel gekommen?
Mir war klar, dass ich einen Monolog haben wollte. Und für mich war klar, als Monolog passt da ganz gut der Herr Karl, weil dessen Monolog umspannt ja auch sehr viele Empörungen. Und ich fürchte, dass Herr Karl mittlerweile ganz, ganz viele Erben gefunden hat. Extrem viele Erben, ohne Betonung auf Erbinnen. Und ich dachte, dass ich jetzt einem solcher Art virtuell motorisierten Karl noch einmal mir anschauen muss, weil er ja dann anders agiert natürlich. Und ursächlich dafür waren natürlich 2-3 prominente Fälle, wo diese Hasslawinen sich gegen diverse Frauen in Spitzenpositionen oder als Spitzenkandidatinnen ergossen haben. Und das Ganze auch sehr stark garniert mit sehr viel Empörung. Sehr viel Empörung, die beschleunigend sich ausgewirkt hat auf die Tsunamis, die auf diese Frauen niedergegangen sind. Und ich habe das sehr bedrohlich gefunden, sehr gefährlich gefunden. Und das war natürlich auch, maßgeschneidert, darauf eine Frau fertig zu machen. Von einer anonymen, tobenden und ich würde sagen zu 90% männlichen Meute. Weil ich auch nicht denke, dass ein Mann in ähnlicher Position eine solche Lawine abbekommen hätte. Mein Habeck, ja, hat auch abbekommen, aber es war nicht diese Qualität. Nicht diese sehr auf das Frausein zugeschnittene, das mich wirklich verstört hat, weil ich gedacht habe, okay, in Amerika passiert das die ganze Zeit, gut, fein, aber dass es hier Fuß fasst, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland vor allem, Deutschland hat mich entsetzt, weil die Deutschen einfach mehr Tacheles machen. Wenn sie Scheiße bauen, machen sie auch mehr Tacheles dabei. Die Österreicher sind so und die Österreicherinnen auch. Ich will jetzt nicht fehlgendern und das nur einer Seite zuschieben. Aber wir sind so ein bisschen balaganhaft, würde man in Russland sagen. Ich meine, wir haben hier eine Mischung aus Bardak und Balagan. Also ein Bardak ist ein Bordell, aber im Sinne von totale Saustall, ja, wo es drunter und drüber geht, also nicht unbedingt wirklich ein Bordell. Und ein Balagan ist eigentlich ein Zirkus. Und das ist für mich eher das Grausliche in Österreich, eine Mischung aus diesen zwei Polen. In Deutschland ist das Ganze gleich ernsthafter. Auch der Hass, auch die Verfolgung von einzelnen Personen wird sehr ernsthaft durchgezogen. Da ist von einem Balagan nicht besonders viel zu sehen. Und ich dachte immer, Deutschland sei resilient. Und ich beginne daran zu zweifeln und das entsetzt mich dann wirklich.
Mhm. Aber hat das auch, also das hat sozusagen auch eine Rolle gespielt, dass du diesen
ja.
Herrn Karl geht online Monolog ja. So schreibst, wie du ihn schreibst?
Ja, sicherlich.
Ja.
Und aus dem Grund habe ich es auch unbedingt mitmachen wollen, dann auch. Nicht nur, aber auch.
Aber es ist ja der Herr Karl.
Es ist nämlich, weißt du, es ist lächerlich, aber es ist auch bedrohlich.
Mhm.
Und das sind ja. Diese hasserfüllten Gurken natürlich auch. Ja? Mhm. Sie sind lächerlich in ihrem Hass, aber nichtsdestotrotz, man spürt, dass sie es durchaus ernst meinen.
Genau, lächerlich, aber trotzdem gefährlich.
Ja, weil man weiß ja nicht, welcher von ihnen dann austickt und das Ganze auch wirklich tut, was er da schreibt. Und ein paar Irre kann es überall geben. Also Irre nicht im Sinne von psychisch krank, sondern von schwer einschätzbar. Ja.
Es ist ja so ein bisschen die Frage, der Herr Karl, der kommt ja so, also so wie wir ihn sozusagen die historische Figur kennen, da doch so ein bisschen ein Typ mit Schmäh und Lamoyant und irgendwie natürlich so auf typisch österreichisch sich durch alles durchgenudelt und gewurstelt, ein Opportunist vor dem Herrn. Würdest du sagen, dass das, also wenn der Herr Karl eben tatsächlich dann online geht, dass es dann mit dieser oberflächlichen Lamoyanz dann doch recht schnell vorbei ist und sich eigentlich dann dieser
Gemeinheit,
die sich hinter dieser Lamoyanz versteckt, dann eigentlich relativ schnell rausappert?
Natürlich, weil er hat keinen Sichtkontakt zu seinem Opfer. Ein Herr Karl wird eher vorsichtig sein in der direkten Begegnung. Aber in der nicht direkten Begegnung kann er schon ordentlich werden. Es gibt auch so eine Stelle, wo er darüber sinniert, wie er eine Nachbarin, die ihm nicht sympathisch ist, fertig macht. Und dann sagt er, na, war nur ein Spaß, ich habe sie eh nicht gesagt. Ich habe es dann online geschrieben. Also sie weiß nicht einmal, wer das gemacht hat. Und da geht das dann. Da geht das dann, weil die Verantwortung des Augenblicks, der Begegnung ist dann nicht gegeben natürlich.
Und die Reaktion auch nicht. Ne?
Oh ja, er muss sich mit nichts... Also für mich war einer der schrecklichsten Vorfälle in den letzten Jahr, wenn es jetzt letztes Jahr war, es könnte sein, das war alles, was mit Alexandra Föderl-Schmidt passiert ist.
Ja.
Diese Hetzjagd, diese Lawine, diese absolute Gnadenlosigkeit, die sich bis in ihre wirkliche Gefährdung hinein noch auf eine Zuspitzung quasi zugearbeitet hat. Das war so menschenverachtend, das war so letztklassig und das war so feige, dass ich mir gedacht habe, das hat etwas in mir bewegt. Es hat etwas in mir bewegt im Sinne von, ich traue der Menschheit definitiv weniger als davor. Weil es wiederholt sich. Es ist nicht so verurteilt, wie es hätte verurteilt werden müssen. die Gesellschaft, zumindest Teile dieser Gesellschaft, finden das wiederholbar. Und damit frage ich mich, what the fuck ist los mit dieser Gesellschaft? Das ist nämlich kein Computerspiel. Es ist kein Ego-Shooter, wo ich als Ego herumshoote und die anderen sind dann hin und ich gehe als siegreicher Trottel daraus hervor. Ja? Sondern das sind ganz reale Menschen.
Das ist das, was mir oft fehlt bei diesem Herumgetrolle am einen Ende bis hin zu diesen Drohungen, die zu wirklichem Schaden führen und zu Schaden an Leib und Leben führen. Ja. Es ist immer dieses, am anderen Ende sitzt ein Mensch. Wurscht, was ich tue, ich muss mir doch dessen bewusst sein, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt. Ob ich den jetzt mag oder nicht, ist ja eigentlich irrelevant. Ich muss nur akzeptieren, dass das eine echte Person ist. Und ich glaube, diesen Schritt schaffen einfach sehr viele Leute nicht.
Ich glaube schon, dass es auch mit emotionaler Intelligenz zu tun hat, weil es natürlich schwieriger ist, sich auf eine nicht reale Person so einzuschwingen. Natürlich ist die Person real, aber sie sitzt nicht mit mir im Zimmer. Ich kenne ihr Foto, ich kenne ein paar Aussagen. Vielleicht hat sie mich erzürnt mit diesen Aussagen, zu Recht oder zu Unrecht, völlig wurscht. Also die Person wird zu einem Abziehbild ihrer selbst. Die Person ist eine Projektionsfläche. Die Person hat aufgehört, eine Person zu sein. Und in dem Moment, wo sie aufhört, eine Person zu sein, und ich muss leider sagen, es passiert eben besonders oft bei Frauen, bricht sich ein Hassbahn, der stellvertretend sich über sie ergießt. Und es macht was mit den betroffenen Menschen. Es macht, also die letzte, die in dieser Reihe quasi leider hinzugekommen ist, ist Dunja Hayali. Davor waren es einige andere. Und alle nach dem gleichen Muster, mit Unterstellungen, mit Desinfo, mit sicherlich auch von Putin angeheizter Trollszene, da bin ich ziemlich sicher. Aber nicht nur, ich kann das leider nicht alleine auf Putins Trollfabriken schieben. Da sitzen schon ganz reale Jungs und Männer und Burschen da und freuen sich, eine Frau durchs Dorf zu jagen als Sau. Und das ist beängstigend. Das vermittelt Frauen natürlich, dass sie gusch sein sollen. Das vermittelt Frauen, dass sie in Sicherheit bleiben, wenn sie die Schnauze halten, dass sie verschont werden, wenn sie sich anpassen.
Und das stimmt aber nicht.
Nein.
Sie werden ja dann trotzdem nicht in Ruhe gelassen.
Natürlich nicht, ja. Weil da hat sich die Spirale ja schon. Aber ja, nein, dann werden sie nicht mehr in Ruhe gelassen. Aber wenn sie nichts sagen, dann fallen sie nicht auf und werden dadurch auch nicht angegangen, weil sie einfach nicht vorhanden sind im öffentlichen Diskurs. Ich denke mal, dass es offenbar eine steigende Anzahl von Menschen gibt, die Frauen gerne zum Verstummen bringen würden. Und wenn ich da fertig gedacht habe, frage ich mich, was zum Teufel auf dieser Welt, also in Europa vor allem, weil ich denke mir, okay, es gibt Länder, in denen die Gleichberechtigung nie so erreicht war wie hier. Und die Frauenfeindlichkeit sowieso von vornherein sehr viel lebensgefährlicher ist als bei uns. Aber wir sitzen hier im Luxus der Demokratie und es passieren solche Dinge und meistens ziemlich folgenlos. Und solange sie folgenlos sind, ist es kein Verbrechen. Und wenn es kein Verbrechen ist, was ist es dann? Ein Spaß, ein Spiel, ein Versuch der Unterdrückung, ein Versuch der Unsichtbarmachung und ein Versuch, Frauen einfach aus Machtpositionen zu drängen, ihren Teil der Welt außen vor zu lassen, ihre Sichtweisen zu knappen, ihre Worte zu verstummen. Und wie gesagt, das macht mir große Sorgen.
Es ist ein Einschüchterungsversuch und so ein Dominanzgehabe.
Ja, aber es ist mehr als das. Es ist, glaube ich, politisch gewollt von einem Teil der Menschen innerhalb dieser Demokratie.
Das stimme ich dir völlig zu.
Das ist das Schlimme dran. Und das ist das Schlimme dran. Es sind nicht irgendwelche Outcasts, es ist relativ verbreitet offensichtlich.
Ich finde, du hast das ja im letzten Einser-Kastl, wo du die Insel der Seligen, also in deiner Kolumne für den Standard, wo du über die Insel der Seligen, Österreich als Insel der Seligen, beziehungsweise eigentlich über diesen Zerfall der Insel der Seligen sehr treffend schreibst, also sozusagen auch Österreich in dem, was global gerade passiert. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir irgendwie gedacht, es ist die Frage, hat es diese Insel der Seligen überhaupt jemals gegeben? Fragezeichen. Oder ist es auch so eine Projektionsgeschichte, wo man sagt, naja, so aller früher war alles besser. Gab es die jemals?
Ich glaube, früher war nicht alles besser, aber es war vielleicht einfacher. Es gab nicht so viele unterschiedliche Ebenen, die gleichzeitig aktiv sind wie jetzt. Wir leben in einer extrem multischichtigen Gesellschaft, auch durch die Globalisierung natürlich. Ich glaube, Österreich hat sich immer gerne auf sich selbst zurückgezogen und immer gerne den eigenen Nabel geknuddelt und so weiter. Aber es ist jetzt, in der Zeit, in der wir jetzt leben, immer absurder, weil wir einfach definitiv nicht mehr ein kleines, neutrales Land irgendwo in Europa sind, sondern wir sind einfach durch unsere Zugehörigkeit zur EU völlig woanders, als wir es waren, als wir es nicht waren. Das glaube ich schon. Das Österreichische auf sich selbst schauen und sich auf sich selbst beziehen früher einfacher ging, weil wir einfach definitiv wirklich nicht Teil von was Größerem gewesen sind. Also wir waren eine schöne Spionagescheibe zwischen Ost und West. Wir waren ein toller Zirkus zwischen den kalten Kriegern. Das ist was anderes. Das ist etwas, klingt jetzt sehr krank, vielleicht absurd, es ist was Stabileres. Weil diese beiden Machtblöcke zumindest für lange Zeit sehr stabil schienen, ohne zu sagen, dass sie gut waren, sie waren aber stabil. Mit aller Brutalität, mit der das auch zum Beispiel in der UdSSR durchgesetzt worden ist. Und ich weiß, als wir aus der Sowjetunion geflüchtet sind, also meine Familie und ich, niemand von uns hat damals geglaubt, dass wir je wieder Fuß in dieses Land setzen würden dürfen. Weil wenn man den eisernen Vorhang überquert hat, war man für immer abgeschnitten. Man durfte nicht mehr zurück. Egal, ob es jetzt einem im Westen gefallen würde oder nicht. Das heißt, man verließ alles, wirklich alles, und ging in eine große Unwissenheit hinein.
Das war 1977, glaube
ich. 77, genau. Ja. Und das heißt, ich habe diesen Machtblock, den Putin jetzt so krampfhaft versucht, wiederherzustellen, den habe ich ja quasi noch erlebt und gespürt. Und niemand von uns hat damals geglaubt, dass der eiserne Vorhang fallen würde. Das heißt, diese Idee der Stabilität, auch der Stabilität des Schreckens, war relativ verbreitet. Und es ist dann sehr plötzlich gekippt im Endeffekt. Und das Reisen außerhalb Europas ist dadurch etwas völlig anderes geworden. Etwas Neues und Schönes auch, was sehr Schönes. Und ich habe dieses neue Europa unglaublich geliebt. Und ich würde es auch sehr gerne weiterhin verteidigt sehen.
Weil du vorher gesagt hast, eben, dass jetzt das sehr viel, also das ist nicht nur faktische Gleichzeitigkeit, sondern auch diese gefühlte Gleichzeitigkeit, dass man irgendwie sagt, okay, wenn man mal irgendwie einen Tag lang nicht in die Nachrichten geschaut hat, hat man das Gefühl, die Welt hat sich hundertmal um sich selber gedreht in der Zeit. Und irgendwie, man kommt nicht mehr mit und diese unterschiedlichen Ebenen und man wird davon überrollt oder zumindest das Gefühl, davon überrollt zu werden. Hat sich durch das, was sag jetzt einmal so die letzten Jahre passiert ist, los war, für dich im Schreiben etwas geändert? Also wo du irgendwie merkst, Da ist auch für dich im Schreibprozess selber, aber auch in dem, wie du Themen angehst, hat sich da was geändert im Vergleich zu vorher?
Ja, der verdammte Roman, der jetzt nicht fertig ist, konnte nicht abgeschlossen werden, weil sich alles so verändert hat, dass er völlig aus der Zeit gefallen war auf einmal.
So,
und ich jetzt überlegen muss, dieses Versagen des momentanen Romans wieder in den Griff bekomme, weil er beginnt in der Stalinzeit. Und als ich begonnen habe, er ist schon sehr lang bei mir, dieser Roman, ich bin noch immer nicht fertig. Als ich begonnen habe, war Putin noch nicht dort, wo er jetzt ist. Aber ich dürfte es irgendwie gespürt haben, weil sonst würde ich nicht mit der Stalinzeit begonnen haben. Und sie erschien mir doch recht wichtig und aktuell. Ich konnte es mir nicht einmal erklären. Und dann spielt auch ein Teil in Amerika, relativ stark, ein großer Teil, aber in einem Vor-Trump-Amerika, weil ich habe das vor Trumps Präsidentschaften geschrieben. Und ich denke mir, was zum Geier. Ja? Alles, was ich da jetzt geschrieben habe, ist jetzt nicht fertig, nicht mehr ineinander passend und nicht so, dass ich es so fertig schreiben wollen würde. Aus diesem Grund liegt er noch, weil ich überlegen muss, wie ich mit diesem, was jetzt passiert, umgehen werde. Weil ich habe zwei Optionen. Ich kann mich brutal auf das beschränken, was ich mir vorher vorgenommen habe. Und eine Geschichte erzählen, die dann eine völlig andere Geschichte wäre, als wenn ich die jetzige Realität nur hineinnehme. Die jetzige Realität lässt sich nur hineinnehmen, wenn neue Personen ins Spiel kommen, weil die, um die es jetzt geht, diese Zeit gar nicht erleben könnten, zumindest ein Teil von ihnen. Und wie ihr seht, ich bin noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen, wie das jetzt zu ändern ist.
Das bringt mich aber zu einer anderen Frage, weil du jetzt sagst, du schreibst an dem schon, hast angefangen zu einer Zeit, wo der Putin noch nicht dort war, wo er jetzt ist. Wie lang schreibst du an einem Roman?
Normalerweise nicht so lang. Das ist der einzige, der so lange liegt. Und darum kämpfe ich ganz besonders mit ihm. Normalerweise, wenn nicht irgendwelche absoluten Schicksalsschläge dazu kommen, brauche ich circa 2 bis 3 Jahre maximal. Und wenn ich sehr verliebt bin und sehr unglücklich verliebt bin, dann brauche ich nur 1 Jahr. Weil unglücklich verliebt sein ist der Hyperraumantrieb einer Schriftstellerin. Da ist man wirklich schnell. Ich habe nur das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger verliebe ich mich und das ist schlecht für meine Bücher.
Aber wie
nein, es ist nicht schlecht für mich, aber für die Bücher.
Naja, das ist ein ziemliches Dilemma. Also, dass man wenn man denkt, naja, das selber muss einem irgendwie dann nicht so ganz gut gehen, damit es den Büchern gut geht.
Ja, das ist bei mir leider, also es ist zwar ein Klischee sozusagen, aber ich habe dieses Klischee ursprünglich nicht gekannt. Ich habe als Jugendliche schon zu schreiben begonnen. Da war mir dieses Klischee durchaus nicht klar. Und da hat es sehr, sehr gut geholfen, wenn ich unglücklich verliebt war. Ich habe einen fürchterlichen Roman geschrieben zwischen 15 und 17. Er war schrecklich. Ich bin glücklicherweise nie fertig mit ihm geworden, weil dann meine These und auch Freuds These, dann hatte ich endlich meinen ersten Freund und dann verschwand dieser Roman in der Schublade und tauchte nie wieder auf. Zum Glück.
Ja, wenn ich so überlege, was ich mit 15 geschrieben habe, ja, besser ist das, oder? Wenn das nicht mehr
aufkommt. Ja, ich habe sogar, es ist ganz spannend, ich habe eine Sendung über diesen Roman gehabt im Radio. Da haben sie mich dazu interviewt und haben ein wunderschönes Lied zugespielt und eine Schauspielerin einen Ausschnitt vorlesen lassen. Und ich habe mir diese Sendung angehört und gesagt, ja, das klingt eigentlich nicht schlecht. Es war natürlich eine schöne Bestätigung. Aber die haben halt nur einen Ausschnitt gelesen. Und das Lied war, und ich habe es nie wieder vergessen, Solitude Standing von der Susanne Vega. Und ich liebe dieses Lied noch genauso wie damals, als ich es das erste Mal gehört habe mit, oh, Das ist ein tolles Lied, ich war 17. Und nicht sehr musikaffin.
Ja, aber Susan Vega sowieso.
Ja, ich höre sie sehr gern beim Schreiben, noch immer. Ich bin damals mit einem schweren Jungen durchgebrannt, der in einer Besserungsanstalt saß. Also wie ihr seht, ich habe nichts ausgelassen, um für meine Bücher gut gewappnet zu sein.
Da ist mir das virtuelle Leiden im Witcher aber ehrlich für dich lieber, wenn ich, also so...
Der hat mich auf Händen getragen. Ganz viele andere haben das nicht mehr so gemacht. Der hat mich als eine einmalige Chance betrachtet, glaube ich. Ich habe ihn dann verlassen. Und er war sehr unglücklich. Aber dann, muss ich sagen, hat sich das Blatt ein bisschen gedreht und die nicht so schweren Jungs haben mich durchaus nicht so gut behandelt wie der. Also...
Aber das heißt, also erstens, du hast sehr jung angefangen zu schreiben und ja. Du hast schon einen Einblick gegeben, dass du Musik hörst beim Schreiben. Wie kann man sich das so vorstellen? Also als Nicht-Schriftstellerin, glaube ich, hat man ja manchmal so ein bisschen verklärte Sicht auf das Schreiben. Muss man dazu sagen, natürlich, alle AutorInnen schreiben anders oder haben andere Rituale. Oder wie schaut das bei dir aus? Wie schreibst du? Und vor allem dieses, wie überwindest du diese oder hast du überhaupt diese, dieses, man sitzt vor dem leeren Blatt und,
ja, ja.
Und hat Schreibhemmung.
Ja.
Also wie läuft so ein Schreibprozess ab? Wie kann man magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also ich würde sagen, es ist bei mir auch so ein wenig der Baba-Papa-Effekt beim Schreiben auch vorhanden. Das heißt, ich bin sehr unterschiedlich. Ich habe, als mein Kind noch sehr klein war, natürlich einen völlig anderen Tagesrhythmus beim Schreiben gehabt. Nämlich normalerweise schreibe ich in der Nacht. Ich bin eine Nachteule. Ich beginne zu schreiben so um 9 und dann schreibe ich bis 2, 3. Manchmal beginne ich schon um 8 oder um 7:30. Aber es ist meistens der Abend und diese Zeit, wo die Stadt langsam in Ruhe gleitet und dunkel wird. Und dann beginnt für mich eigentlich meine Arbeitszeit. Ich mag das sehr gern, alleine wach zu sein sozusagen. Und mit einem Kind, das dann am nächsten Tag in der Früh in den Kindergarten gehen soll oder in die Schule dann später, ist das natürlich, kann man machen, aber ich kann es nicht empfehlen, weil nämlich am Ende der Woche dann ein Zombie das Kind in die Schule bringt oder in den Kindergarten. Und das sollte man seinem Kind doch irgendwie eher ersparen, dass man eine Zombie-Mutter wird. Und das heißt, da habe ich versucht, das sukzessive umzustellen. Wir gehen früh schlafen, ich stehe mit ihr auf, ich bringe sie hin, ich gehe zurück und schreibe. Aber es war nicht offensichtlich nicht mein natürlicher Rhythmus, denn sobald sie selber in die Schule fuhr, war es aus damit. Und ich habe wieder in der Nacht gearbeitet. Also das ist natürlich auch das Schreiben mit Kind ein anderes als das Schreiben mit einem Teenie und das Schreiben mit einem renitenten jungen Erwachsenen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Beim jungen Erwachsenen überlegt man sich nämlich, was kann ich schreiben, ohne dass es mir später gewaltig um die Ohren fliegt. Während man das beim kleinen Kind nicht fragt natürlich. Denn der junge Erwachsene wird das dann natürlich sehr kritisch anschauen, was man so geschrieben hat. Vor allem, wenn der junge Erwachsene annimmt, das könnte autobiografisch sein.
Ich wollte gerade sagen, das sind wir. Mama, ich komme davor. Nein, mein Kind, tust du nicht doch.
Nein, ich habe nie über mein Kind geschrieben, weil ich gefunden habe, das ist für mich eine absolute Grenze, ein absolutes No-Go, weil das ihre Privatsphäre ist. Ich habe Anleihen bei meiner Mutter manchmal genommen, also ein Teil der Art meiner Mutter ist in dem Roman, der zwischen Stalinzeit und Jetztzeit spielt, ziemlich stark verarbeitet, aber ich habe sie auch darüber informiert, dass nicht sie das ist, aber es ist eine Chimäre zwischen ihr, mir und noch einer weiteren Person, die da eine Person geworden ist. Aber was sehr schön ist für mich, wir haben einige Konfliktzonen gehabt, ich und meine Mutter, wie es halt üblich ist bei kreativen Müttern und kreativen Töchtern. Aber sie hat eigentlich sich alles in dem Sinn gefallen lassen, ist das falsche Wort. Sie hat alles akzeptiert, weil es war Kunst. Und sobald es Kunst war, musste man alles dürfen. Das war ihre totale, totale Überzeugung. Und das fand ich sehr mutig. Das hat dann allerdings ein bisschen weg von mir. Sie hat einen sehr lieben Freund. Ich glaube, da hätte auch mal eine Beziehung, eine transatlantische, entstehen können. Ist dann aber nicht, aus diversen Gründen. Aber jedenfalls ist ein sehr, sehr guter Freund von ihr. Und der ist ein Dichter, der jetzt in Amerika lebt und überlegt, wohin er flüchtet. Weil er natürlich es dort nicht mehr aushält. Und mir wahnsinnig leid tut, weil er immer sehr politisch und sehr laut war. Und jetzt, glaube ich, tatsächlich überlegt, was demnächst sein Schicksal sein wird. Der hat jedenfalls ihr ein Gedicht geschrieben. Er hat ihr ein Gedicht geschrieben, hat sie geschickt und sie beginnt. Und das heißt, die Malerin. Also es war auf sie bezogen. Und sie beginnt es zu lesen. Zuerst noch freudig mit, er hat über sie gedichtet. Und das beginnt mit ein verlogener Blick. Und dann ein vom Leben zerfurchtes Gesicht. Und sie war im Autobus und hat das Zittern dem Handy gelesen mit, das mutet er mir zu, aber ich muss jetzt natürlich fertig lesen, weil das ist ja Kunst, um Gottes Willen. Ja. Und dann kam aber irgendwann die Strophe mit, ein dichter Bart, und sie so, hä, Moment. Es war so schön, ich habe so gelebt. Und dann stand dort, so sehe ich mich. Die Malerin sieht mich anders.
Oh Gott. Aber das war Absicht, oder?
Nein, ich glaube nicht.
Ups.
Sie hat gemeint, die ist wirklich übel geworden. Als sie das begonnen hat zu lesen. Und die Einstellung war, naja, es tut jetzt echt weh, aber ich muss leider weiterlesen, weil es ist ja seine Kunst.
Oh. Ah, ich liebe diese Geschichte.
Ich finde sie so lieb und gleichzeitig
aber total.
Und auch wirklich sehr typisch für sie, weil sie beleidigt sich sehr schnell so im Gespräch. Aber wenn es Kunst ist, dann darf es alles.
Darf man das?
Ja.
Super. Aber konsequent. Ja,
sehr konsequent, muss ich sagen. Ja, sehr konsequent.
Aber sag, Julia, war für dich eigentlich immer klar, dass du Schriftstellerin sein willst, werden willst? Oder war das was, oder dass du einfach gesagt hast, ja, Künstlerin, ja, aber Schriftstellerin weiß nicht so genau. Also war das für dich eigentlich von Anfang an so ein Wunsch oder Ziel, oder hat sich das entwickelt?
Nein, das hat sich erst entwickelt. Dann ist es so, ich habe zuerst zu malen begonnen, wie alle Kinder. Natürlich, weil bevor ich schreiben konnte, konnte ich schon malen. Und meine Eltern, die beide Künstler waren, Künstler und Künstlerin, haben natürlich extrem darauf geachtet, dass ich jetzt eine Malerin werde, so wie sie. Und dass ich natürlich ausschließlich über diese Bilder bestärkt und gelobt werde. Ich habe aber damals schon Geschichten erzählt. Ich kann mich noch erinnern. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich die jetzt besonders dramatisch vortrage, kriege ich sehr viel Aufmerksamkeit. Also das war schon ein schöner, guter Trigger zum Weitermachen. Und dann habe ich begonnen, Gedichte zu schreiben. Die waren nicht einmal so scheiße, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich sie aus der Entfernung anschaue. Ich war 5, 6 und sie waren nicht einmal so kitschig, wie man sagen könnte, hätte es in dem Alter sein sollen. Also ich habe mich schon damals intensiv mit Literatur befasst, auch mit Lesen. Ich habe sehr viel gelesen. Und für mich war aber irgendwie nicht klar, dass das jetzt mein Beruf ist, sondern beim Malen war es klar, ich werde Malerin, weil die wollen das so. Und ich habe mich dem sehr lang gefügt. Und später habe ich gedacht, das war so mein Versuch der Vereinigung dieser beiden Wunschpole, wollte ich Zeichentrickfilme machen. Das wäre natürlich beides gewesen, sowohl das Schreiben als auch das Malen. Also ich hatte damals eine Vorstellung mit 17, 18, wenn ich mit der Schule fertig bin, gehe ich nach Amerika und werde bei einem Studio arbeiten. Ich habe es dann nicht gemacht, wie man sieht. Ich habe dann mit 15 begonnen, wirklich Romane und Novellen zu schreiben. Also richtig intensiv, eigentlich so wie jetzt. Und damals hat sich das für mich, wenn ich es vergleiche mit dem Malen, ein Stück intensiver angefühlt, als das Malen war. Unter anderem darum, weil meine Eltern mir da nicht reinpfuschen konnten. Sie kannten sich in der deutschen Literatur nicht aus. Sie kannten sich in der russischen sehr, sehr gut aus, waren auch sehr belesen. Aber sie konnten mir im Deutschen nicht reinreden.
Also was Eigenes, was für dich?
Ja, es war eine Befreiung auf eine Art. Ja. Von diesem allzeit mich beobachtenden Auge. Ja. Ich meine, ich hatte eine Menge großer Brüder und Schwestern im Haus, weil meine Oma war eine Kunsthistorikerin, die ausschließlich über Maler geschrieben hat, über Russische. Und das heißt, natürlich haben sie erwartet, ich setze dieser Tradition fort. Und das hat mich gehemmt in diesem Weg. Vor allem, weil es auch mit wirklich emotionaler Bestrafung vergolten wurde, wenn ich mich vom Weg abwandte. Also es war so mit, ja, okay, sie schreibt, lass mal sie halt schreiben, aber wehe, sie malt nicht. Und ich habe ja Malerei studiert.
Ich fühle das gerade sehr, so diese Befreiung mit 15, 16, wo es dann, wo dann irgendwann der eigene Wille stärker ist als das, was die Eltern wollen und die eigenen Wünsche.
Das war bei mir ein langer Weg, glaube ich, noch. Weil ich ja, und das war die Krux dran, ich habe das Malen ja auch genossen. Also ich war sicherlich begabt und ich war sicherlich nicht schlecht. Ich war nur nicht so frei wie beim Schreiben. Sie haben mir auch nicht verboten oder untersagt zu schreiben, überhaupt nicht. Aber sie haben mich eher in die Richtung der Malerei gedrängt, würde ich sagen. Und das war dann quasi das Gefährliche für diese Malerei. Und als ich dann beim Attersee studiert habe, auf der Angewandten, war das sehr lustig, weil ich habe da genau nicht geschrieben, sondern nur gemalt. Ich habe ja dann wirklich brav begonnen, Malerei zu studieren, also bildende Kunst. Und habe es auch ganz gern gemacht, aber ich habe parallel dazu begonnen zu schreiben wieder, nach Jahren. Und der Attersee, lustigerweise, hat gesagt, du wirst nur schreiben. Ich sagte, wie kommt er drauf? Ich habe es nicht so gesehen. Er hat das gespürt, geahnt, ich weiß nicht wieso. Aber er hat definitiv recht behalten. Ich habe dann das Diplom gemacht. Ich habe das Diplom abgehängt. Ich habe nur noch geschrieben. Und nur ganz, ganz wenig gemalt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es sehr vermisse. Aber das lag auch daran, dass das Leben unter bildenden Künstlern und Künstlerinnen mir persönlich viel brutaler erschien als das Leben unter Autoren und Autorinnen. Also deren Macken haben einfach meinen Macken besser entsprochen.
Ich wollte dich gerade fragen, was der Unterschied ist für dich, aber ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass die bildende Kunst und deren Vertretende einem größeren Druck, einen Sammler zu finden, einen Käufer zu finden, eine Galerie zu finden, es sind viel weniger Räume für sie da. Und darum ist die Konkurrenz untereinander mit einer sehr viel größeren Grausamkeit und Brutalität geführt. Für Autoren und Autorinnen gibt es einfach sehr viel mehr. Es ist ein anderes System. Wir verteilen uns besser sozusagen. Wir müssen uns nicht gleich an die Gurgel gehen deswegen.
Und ihr konkurriert ja, AutorInnen konkurrieren ja auch nicht wirklich um die Leserschaft, weil jemand, der ein Buch liest, liest ja auch mehrere.
Ja und nein, aber um die Preise und um die Verlage konkurrieren wir natürlich auch. Aber immer noch in einem weitaus weniger großen Druck als die Bildenden. Und vor allem, was sicher auch dazu beigetragen hat, ich habe für meine Oma ihre Texte immer bearbeitet und korrigiert und übersetzt aus dem Russischen ins Deutsche, weil sie auch hier noch recht viel publiziert hat. Meine Oma war eine unglaublich starke, selbstbewusste, intellektuelle Frau, die teilweise ins unglaublich Egomane kippen konnte, aber die Kraft dieser Fokussierung auch sehr weit gekommen ist. Und für diese Zeit für mich eine unglaubliche Bestärkung in meiner Kreativität gewesen ist, weil ich gesehen habe im Schnitt, welche Großmütter die anderen hier haben. Und das war ein großer, großer im Schnitt, ein großer Unterschied. Also meine Oma konnte keinen Knopf annähen, sie konnte nichts kochen und sie konnte auch nicht nähen, nicht stricken, genau gar nichts. Also meine, also in Handarbeit bin ich zweimal bei einer Entscheidungsprüfung gestanden.
In Handarbeit?
Ja.
Hallo, wie das?
Ich war echt, echt unfähig. Und mir hat natürlich, ich weiß nämlich noch, die anderen haben die Omas mitgeholfen bei diesem scheiß Sockenstricken. Und die Bären von denen waren mit austriakischer Genauigkeit ausgeführt. Und ich habe da irgendwelche Quasimodos da drum liegen, völlig schief und deformiert. Und ein Fall eigentlich eher für Frankenstein. Also richtig schlimm.
Also ein Handarbeitspodcast wären wir heute nicht. Aber Quasimodo und Frankenstein würde mir jetzt, also doch, das finde ich jetzt sehr sympathisch gerade.
Ja, ja, ich auch. Also weil meine Oma hat mich dann traurig angeschaut und gemeint, sie hätte nicht mal das zusammengekommen.
Boah.
Also sie war wirklich sehr intellektuell, sehr abgehoben auf eine Art, die mir erleichtert hat, das Schreiben natürlich, weil ich habe gewusst, ich kenne da jemand, der neben mir lebt und schreibt und sich völlig von der Realität abkoppeln kann dafür. Und dann kommt es irgendwann mal weg und kommt das Buch zurück. Und ich glaube, ich hätte kaum mehr Empowerment von außen bekommen können als so. Diese sehr, sehr selbstbewusste Frau, die sich sehr genau das, was sie wollte, genommen hat und die auch hier einen neuen Freundeskreis aufgebaut hat, die hier Führungen gemacht hat in Museen und unterrichtet hat. Also die kam her mit über 60, 66, glaube ich, war sie schon, und war einfach boom. Fuhr nach Italien und hat dort russische Literatur und Kunst unterrichtet. Gleich ganz am Anfang unseres Hierseins. Ich meine, wir waren alle noch quasi nie im Westen und sie packte ihren Koffer, sobald sie das durfte, und fuhr einfach nach Sardinien und nach Sizilien, um dort zu unterrichten. Und jetzt kommt eine absurde Kehrwende oder Kehrtwende, kann ich das gar nicht bezeichnen. Es ist ein Schließen eines perfekten Kreises. Vor 2 Jahren ist dazwischen ich und dazwischen wir sind auf Italienisch rausgekommen. Na, also es war das dazwischen ich, genau. Alle 3 Bücher, dazwischen ich, dazwischen wir und der Geruch von Ruß und Rosen, sind alle ins Italienische übersetzt und ich freue mich immer wahnsinnig drüber, weil ich unglaublich gerne in Italien immer war und das natürlich die Einladungen durchaus erhöht hat. Und ich habe eine ganz wunderbare Übersetzerin, einen kleinen wunderbaren Verlag, ich liebe die alle. Und als das Buch bei einem Festival in Mantua oder daneben, aber egal, es ist ein sehr, sehr schönes Festival gewesen und ich bin von Venedig dort rüber gefahren, es hat nicht so lange gedauert und dort war, und die waren auch so interessiert, da war ein riesiger Saal, der war voll mit Leuten, ich habe damit echt nicht gerechnet, dass zu meiner Buchpräsentation dort ein ganzer Saal mit Leuten voll ist. Und die Dame, die mich übersetzt hat und die mit mir das Interview geführt hat, war eine Studentin meiner Oma.
Oh!
Ja! Und das war schön. So schön. Ja, das war sehr schön. Da hat sich was schön geschlossen.
Ein wunderbarer Kreis, der sich schließt.
Ja, und sie hat mich auch auf meine Oma angesprochen, natürlich. Ich hätte es ja nicht gewusst. Ja, das war schön.
Julia, wenn man so deine Geschichte hört, dann denkt man, also ich denke mir nur gerade, wie viel passt in ein Leben rein?
Ich habe noch nicht mal die Hälfte weniger ausgepackt. Ich habe natürlich viel zu schreiben, das ist eh gut. Ich meine, die schieren Dinge habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Aber ich glaube, das lasse ich heute aus. Das muss nicht sein. Aber es gab auch viel Schlimmeres.
Aber das bringt mich jetzt gerade zu einer anderen Frage, weil jetzt haben wir schon über deinen Schreibprozess gehört und seit wann du schreibst. Und mich würde jetzt tatsächlich noch interessieren, wie kommst auf deine Ideen zu den Büchern? Sind die Sachen aus deiner Biografie? Sind das einfach random Ideen, die du irgendwo aus der Luft glaubst?
Es hat sich zum Teil verändert, seit ich auch Kolumnen schreibe. Vorher war es sicher mehr auf mich alleine fixiert. Aber in den Kolumnen, vor allem im Einserkastel, insofern war das Einserkastel für mich durchaus formverändernder als die Kolumne, die ich vorher noch hatte, das geschüttelt, nicht gerührt, war immer noch recht autobiografisch teilweise. Aber das Einserkastel hat quasi ein ungeschriebenes Gebot, und das ist, man schreibt nicht über sich, man schreibt über anderes objektiv neutral. Und ich würde sagen, nach einiger Zeit Einserkastel habe ich bemerkt, dass sich das auch auf meinen Büchern niederschlägt, dass ich anders an meine Themen rangehe, weil ich gelernt habe, sie anders zu erkennen als durch das Prisma meines Geistes und meiner Geschichte. Und wie soll ich sagen, bei manchen Dingen ist es so, dass ich sie aus den Medien habe und sie etwas in mir anreißen, im Schönen oder im Schirchen, das dann nachschwingt, und das findet meistens in irgendeiner Art und Weise mittlerweile Niederschlag in den Büchern. Also das dazwischen, ich zum Beispiel, das war nicht autobiografisch, aber es hat natürlich von meiner Erfahrung stark gezerrt, als ich für Flüchtlinge übersetzt habe. Ich habe ja sehr lange Zeit auch ganz professionell in Psychotherapien übersetzt. Und das hat auch den Spaltkopf auf eine Art geprägt, weil der Spaltkopf, der ja ein Monster zur zweiten Hauptfigur des Romans quasi hat, dieses Monster war für mich die Symbolisierung des Verdrängens. Weil ich so viele Menschen in diesen Therapien erlebt habe, die, wenn sie in den Prozess der unmittelbaren Verdrängung gerieten, während der Behandlung sehr ähnlich wurden. Man hat das richtig an der Stimme erkannt, die wurde dumpf, der Blick wurde stumpf, sie zogen sich in sich selbst zurück. Du sahst richtig, wie das übers Gesicht etwas zog, als hätte sie eine Entität besessen. Und dann, wenn das abgeschlossen war, dann wurde es wieder lebendiger und sie sprachen anders. Ich konnte es meistens an diesem Duktus erkennen, obwohl ich keine Therapeutin bin. Ich habe es einfach nur so oft beobachtet, dass ich gesehen habe, es hat natürlich Zusammenhänge. Auch natürlich, weil das Gespräch dann meistens auf schlimme Dinge gekommen war zu diesem Zeitpunkt. Und der Spaltkopf ist ja quasi die Quintessenz dieser Verdrängung. So habe ich ihn erfunden beim Zuschauen dieser Besessenwerdung sozusagen. Und dann war mir klar, der gehört ins Buch hinein. Das heißt, der Spaltkopf ist noch sehr stark autobiografisch, aber auch verändert. Also es ist ein Remix meiner eigenen Autobiografie. Und das dazwischen ich ist natürlich anders, weil es um ein Mädchen geht, das ein Mädchen hätte sein können, das ich übersetzt habe. Und da habe ich vor allem die Erfahrungen genutzt, die Begegnungen genutzt, die ich in dieser Zeit des Dolmetschens gemacht habe, weil mir so wichtig war, dass auch Jugendliche und auch vor allem junge Frauen eine Stimme bekommen oder zumindest anderen vermitteln, wie es ihnen geht, damit die Empathie auch ein bisschen bestärkt werden kann. A und B habe ich mir gedacht, damit auch die, die es lesen und die davon vielleicht betroffen sind, auch eine Art Gefährtin bekommen, die eine Möglichkeit zeigt, wie man es handhaben könnte, vielleicht. Also so war das dazwischen ich, autobiografisch in dem Sinne, als dass ich die Übersetzerin war, die gesehen hat, wie es diesen Mädchen geht. Aber es waren nicht meine eigenen Erfahrungen. Bis auf ein paar, die habe ich Martina mitgegeben, weil natürlich musste sie auch etwas von mir kriegen, damit ich tief genug in sie hineinsteigen kann. Und das waren unter anderem natürlich so universale Fluchterfahrungen wie der Sprachverlust. Den hatte ich genauso wie sie. Und das war für mich genauso traumatisch wie für sie. Und das konnte ich gut verwenden, um in sie hinein geraten zu können am Anfang. Dann nachher war sie schon da und ich habe sie schon gekannt. Und im zweiten und dritten Buch war es leichter. Das dritte Buch hat jetzt gar nichts mehr mit meinen eigenen Erfahrungen gemein, weil es da einen Krieg behandelt und auch die Wunden, die ein Krieg in Menschen schlägt, und zwar in Länder schlägt, die ja dann, wenn der Krieg vorbei ist, nicht gleich hoppla, ich bin geheilt, das Land ist wieder in Ordnung sind, sondern im Gegenteil, das Aufeinanderzugehen nach einem Krieg ist unglaublich schwer. Und als ich dazwischen Wir schrieb, begann gerade der Ukraine-Krieg, nachdem das Buch erschienen ist. Und ich habe mir gedacht, so, und jetzt muss ich noch ein drittes schreiben, weil das wieder neue Dinge anreißen wird natürlich. Und als ich die Berichte über Bucha gelesen habe, war mir klar, was passiert und passieren wird, weil ich von tschetschenischen Frauen Erzählungen lang genug gehört habe, die diese Gewalt beschrieben haben, beziehungsweise die sie nicht beschrieben haben, aber wo man sich das zwischen dem Schweigen zusammen reimen hat leider können, was da passiert sein muss. Und das war so sich wiederholend, dass es für mich sehr erschreckend gewesen ist, dass es einfach immer wieder von vorne beginnt, dieser fürchterliche, grausame Vorgang, weil die Menschheit offensichtlich zu deppert ist, um zu lernen. Und das habe ich vorher zum Beispiel nicht gedacht. Also ich schreibe jetzt vielleicht etwas weniger hoffnungsvoll als früher. Und danach passierte der 7.10. Und ich habe gewusst, ich muss leider wieder weiterschreiben. Mhm. Das neue Buch von mir kommt jetzt im Jänner raus. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, weil ich da durchaus von mehreren Seiten vielleicht auch heftigere Reaktionen erwarte, sagen wir mal so.
Aber du hast es trotzdem geschrieben.
Ja, aber es musste sein, ja. Aber es sind halt nicht alle wie meine Mutter. Das ist Kunst, da muss man durch. Ja. Es gibt auch oft genug, ist das Kunst, dann muss es weg. Aber nicht in meiner Familie.
Also das heißt, im Jänner kommt ein neues Buch. Wir werden das natürlich alles in die Shownotes knallen, damit unsere ZuhörerInnen alle Infos kriegen, die sie brauchen, zu den Hard Facts über deine Bücher und wo sie sie herbekommen und was so an welche Kolumnen du schreibst. Und ja, also
danke.
Auf alle Fälle alles in die Shownotes rein. Julia, ich meine, du hast eh vorher schon einmal What the fuck ausgesprochen.
Ja.
Aber das ist so eine, das ist immer unsere Abschlussfrage an unsere Gäste. Wann hast du dir das letzte Mal What the fuck gedacht?
Ist das eine rhetorische Frage? Ich denke mir die ganze Zeit.
Die ganze Zeit? Ja, ich habe mir versucht, dass das jetzt...
Dann möchte ich noch sagen, du darfst auch ein positives What the fuck nennen. Vielleicht ist das nicht ganz so ein häufiges Erlebnis, wo du etwas anschaust und sagst, What the fuck, this is my life, wieso passiert mir das im positiven Sinn? Vielleicht gibt es sowas auch.
Um ehrlich zu sein, nein, weil wenn etwas Absurdes passiert oder was Überwältigendes, es ist für mich ziemlich normal. Also mein Leben schaut so aus, dass dauernd irgend sowas passiert. Dauernd. Im Schlechten und im Guten. Und da denke ich mir nicht mehr, what the fuck, sondern ich denke mir, ah ja, okay, eh so wie immer.
Dienstag.
Ja. Es ist jetzt blöd, ich müsste mich jetzt sehr konzentriert überlegen, wo ich
Nein,
das...
Aber
ich denke das nicht zu was Schönem. Nie.
Und zu allem anderen denkst du sowieso.
Ja, und ich muss sagen, in der Zeit ist ein bisschen mehr Schreckliches als Schönes zu finden. Insofern ist das What the fuck ein Perpetuum mobile Momentum.
Eine Perlenkette.
Ein ständiger Begleiter.
Ja, wobei ich habe das Gefühl, die Welt, wenn sie sich nur, vielleicht ist das ein positiver Ausblick, wenn sie sich nur in diesem What the fuck bewegt, wir hätten eigentlich die totale Energielösung für alles, wenn man dieses permanente What the fuck irgendwie ins Energienetz speisen könnte, weil es einfach die ganze Zeit in großen Schwingungen wieder auftaucht. Aber leider, wir haben es noch nicht drauf.
Und vor allem dann hätte die FPÖ nämlich ein Problem, weil dann wird diese Partei die ganze Zeit dazu beitragen, dass erneuerbare Energie geschaffen wird.
Das wäre geil.
Aber das wäre urcool. Ich meine, die heiße Luft, für die wäre Sebastian Kurz zuständig. Aber das What the fuck Momentum ist mehr der FPÖ überlassen, würde ich sagen.
Aber dann nehmen wir die heiße Luft für die Wärmepumpen, die tun wir, die holen wir beim Parlament direkt.
Ja.
Und
ja, also eigentlich wäre unser Leben echt fein. So.
Na, aber I feel you, Julia. Wann gibt's mal einen Tag ohne What the fuck? Stimmt wirklich. Also gerade jetzt im Moment.
Ja, aber ich fürchte, dieser Moment wird uns lange begleiten.
Leider ja. Aber ja, das heißt, im Jänner kommt das neue Buch raus. Bist du dann auch auf Lesereise?
Die wird gerade quasi zusammengestoppelt. Ich habe schon ein paar Termine, aber die sind noch nicht alle natürlich. Ich bin in Graz, in Salzburg, in Wien. Kann ich zu dem Buch eines sagen, das ist nämlich sehr spannend. Es wird vermutlich gegenüber der Oper bei einem Nobelfriseur präsentiert, weil ich das so wollte. Weil der mich unter anderem inspiriert hat. Das Buch spielt zwischen dem Opernball und dem Taylor Swift Konzert. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Geschichte von zwei Jungs. Die sich.
Spannend.
Ja, also es kommt vor eine Liebesgeschichte, Terror, Patriarchat, die noble Salonwelt von Wien. Es ist alles drin. Ich freue mich drauf.
Wie wird es denn heißen?
Mo und, ja, darf ich mittlerweile, weil es schon ausgeschickt wird, Mo und Moritz wird es heißen. Es geht auch um Trauma. Es geht um Kriegstrauma, es geht um Trauma von Holocaust-Überlebenden, alles ist da drinnen. Und da ich nicht alles so bearbeiten wollte, dann wie ich es zuerst geplant habe, weil ich fand, dass es dann den Rahmen sprengt, gibt es gleich danach ein neues Buch, an dem schreibe ich jetzt gerade.
Weil ja, das einfach Fahrt wird.
Fahrt wird ihr nie.
Nein, eher nicht. Also das kommt ein Jahr drauf und wird vermutlich auch ein What the fuck Moment auslösen. Aber ich werde mich überraschen lassen.
Sehr gut, das ist ein perfektes Das ist ein perfektes Wort zum Wort des Tages zum Abschluss.
Ich werde mich überraschen lassen.
Es bleibt uns ja alle miteinander nichts übrig, dass wir uns überraschen lassen.
Aber ja, also ich finde, mein Leben ist ein einziges großes überrascht werden. Ich habe gelernt, damit umzugehen. So.
Und dann, liebe Julia, sage ich dir absolut herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war für mich sehr schön.
Das freut.
Ja, für uns auch.
Sehr.
Es war lustig. War nett und schön, mit euch zu sprechen.
Ja, ebenso.
Dann bleibt mir noch, mich von unseren Hörenden zu verabschieden. Ihr hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wo ihr uns gefunden habt. Und wir freuen uns auch über Nachrichten, die ihr uns auf Social Media schickt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Baba.
Tschüss.